Hallo, liebe Artischock-Leser und wieder mal Hörer vom Artischock-Podcast aus Venedig. Hier ist Rüdiger Suchsland. Es ist wie gewohnt in der Nacht, wenn es schon ruhig geworden ist am Lido und in diesem Fall auch auf der Gran Viale San Elisabetta, wo ich gerade sitze, auf einer öffentlichen Bank, um diesen Podcast anzusprechen. Tagsüber ist diese Straße sehr belebt. Jetzt hält sich das alles ein bisschen in Grenzen. Hier kommt gerade mal ein Auto vorbei. Man sieht so das eine oder andere noch, wo Leben in bestimmten Lokalen ist, aber eher in Hotels, nicht in irgendwelchen. Es hat hier keine Bar mehr auf und es hat hier auch kein Restaurant sowieso nicht auf. Ich sitze schräg neben dem Hotel Reiter, genau gesagt Hotel New Reiter, wie es jetzt hier heißt, weil es offenbar einen neuen Besitzer hat. Und ich wollte ein bisschen erzählen von dem Leben hier und vor allem von den Filmen, die man hier zu sehen bekommt, wenn man auf dem Filmfestival ist. Zum Leben hier muss ich erstmal sagen, dass man hier ja auch, weil irgendwie der Lido sehr übersichtlich ist, weil man sich hier ganz gut treffen kann, scheint mir, trotz relativ vieler Gäste. Vielleicht treffen sie auch nur die Deutschen untereinander. Jedenfalls in der Bar Maletti, in der ist so eine der Bars, die relativ gut besucht wird, wo auch Nicht-Deutsche hinkommen, aber eben auch viele Deutsche. Da gab es heute zwei Tische. In dem einen war so ein gemischter deutsch-österreichischer Tisch, ich glaube vor allem österreichisch, mit den ganzen Leuten, die für Dreisat die Sendung machen, die dann am Ende, also in ein paar Tagen am Ende des Festivals, so eine Gesamtschau und Rückschau auf die Filmfestspiele von Venedig liefern wird. Das ist natürlich schon mal dann auch interessant gewesen, so die einzelnen Wortfetzen von denen zu hören. Und wir selber am Nebentisch war eine kleinere und etwas gemischtere Gruppe, unter anderem mit dem Carlos Gerstenhauer, der Redakteur ist, der bei dem Bayerischen Rundfunk für die Spielfilme verantwortlich ist und der auch letztendlich verantwortlicher Redakteur für Kino Kino ist, die ARD-Sendung, die einzige wirklich noch existierende Filmredaktion der ARD ist. Wir wünschen ihr ein langes Leben. Und die regelmäßig auch hier von Venedig berichten, auch in diesem Jahr. Und das wird man sehen können auf Kino Kino und dann sicherlich mit einzelnen Beiträgen auch in solchen Formaten wie TTT, die dann beliefert werden. Dank Carlos, wir saßen mit Freunden vom Bundesverband Kommunale Filmarbeit zusammen mit. Und dank Carlos kam dann auch noch der Jan Bülow vorbei, der Hauptdarsteller des Films Die Theorie von Allem, des deutschen Wettbewerbsbeitrags. Und es war natürlich ganz nett, aus seiner Perspektive auch ein bisschen zu hören, wie er hier die Filmfestspiele erlebt hat. Er hat schon so, kann ich mal aus meiner Erinnerung zusammenfassen, von so 3 Tagen Dauerrausch und Dauerwahnsinn gesprochen. Rausch jetzt gar nicht im Sinne irgendwelcher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gemeint, sondern eher so gemeint, dass man dann, wenn man hier als Hauptdarsteller mit einem Film im Wettbewerb ist, womit man natürlich nicht gerechnet hatte erstmal und sich dann schon Wochen und Monate darauf freuen und vorbereiten konnte, dann diese 3 Tage, die man dann de facto wirklich auf dem Festival erlebt, unglaublich intensiv mitbekommt und gleichzeitig auch gewissermaßen nur im Hier und Jetzt in der Gegenwart lebt, andererseits dann auch immer so ein bisschen neben sich steht und manchmal sich irgendwie an den Kopf fasst und denkt, Wahnsinn, was mache ich hier eigentlich? Manchmal sich selber schon zuhört, wenn man die gleiche Formulierung zum 10. Mal bei irgendwelchen Interviews gebraucht. Also das ist dann, glaube ich, so ein bisschen dieser Zustand hier. Und dann war es natürlich so, dass es eine Party gab für den Film, die fand gestern Abend statt und die ging ziemlich lang. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Jan Bülow dann auch noch ins Meer gegangen, um zu baden. Und das hat auch geklappt. Was allerdings dann, wer mitgebadet hat, das waren noch ein paar Feuerquallen, die er sich dann eingefangen hat. Insofern war es kein rundum erfreulicher Morgen. Aber auch das hat er überlebt und ihm ging es gut genug, um uns dann auch noch nach Mitternacht in Maletti zu besuchen. Ja, das war dies. Mit ihm haben wir natürlich dann auch über den Film gesprochen und über so seinen Eindruck von seiner Rolle, seiner Figur und insgesamt die Das wird sich vielleicht auch in verschiedenen Artischock-Texten der nächsten Tage niederschlagen. Worüber möchte ich sprechen sonst? Über welche Filme? Es gibt mindestens 4 Filme, die ich mal versuchen werde, hier Revue passieren zu lassen. Fangen wir an mit Sofia Coppola. Die Amerikanerin, die so ein bisschen auch hier von den Italienern eingemeindet wird, weil sie immerhin aus einer italo-amerikanischen Familie kommt. Sofia Coppola ist schon mehrfach in Venedig gewesen. The Virgin Suicides, seinerzeit vor über 20 Jahren, hat hier, das war ihr erster Film damals, hat hier auch ganz große Erfolge gefeiert und ist richtig, damit ist sie berühmt geworden. Und noch berühmter geworden ist sie 2003, das habe ich damals dann auch schon miterlebt, natürlich mit Lost in Translation, der damals auch in einer Nebenreihe, die hieß Controcorriente, gegen den Strom lief. Das war, ich erinnere mich dran, unter Moritz der Hadeln, eines der besten Jahre dieser Nebenreihe, weil tatsächlich, jetzt ist hier ein Fahrrad im Wind umgefallen, weil tatsächlich nicht nur damals dieser Film im Wettbewerb lief, es lief zum Beispiel ein Film von Lars von Trier auch in diesem Wettbewerb der Nebenreihe. Man konnte Preise gewinnen, deswegen habe ich gesagt Wettbewerb. Ein Film von Lars von Trier und zwar The Five Obstructions. Das ist, glaube ich, einer der so ein bisschen aus der Reihe fallenden und besonders ungewöhnlichen Filme von Lars von Trier. Und dann lief ein Film Last Time in the Universe von einem Thailänder, an den sich jetzt kaum noch einer erinnert, der hieß Penek Ratanaruang, oder heißt so, den gibt es ja immer noch, der, wie gesagt, dann der Regisseur, der war dann mit seinem nächsten Film zwar im Berlinale-Wettbewerb, aber danach hat man nie wieder was von ihm gehört, was, glaube ich, auch daran lag, dass sich die Produktionsverhältnisse vollkommen geändert hatten und dass der Weltvertrieb, mit dem er dann damals immer zusammengearbeitet hat, dann bald nicht mehr existierte. Das war Fortissimo. Der existierte nicht mehr, weil der Leiter verstorben war. Und damit brach so ein ganzer Produktionszweig, eine Produktionshoffnung für asiatische, vor allem Filmautoren zusammen. Aber der Film Last Time in the, oder Last Life, hieß er, glaube ich, Last Life in the Universe von Penek Ratanaruang, der ist aus einem anderen Grund noch im Gedächtnis und ich habe immer noch relativ viele Bilder von diesem Film im Kopf, ohne dass ich jetzt in der Lage wäre, die Geschichte zu erzählen. Ist immerhin auch 20 Jahre her. Dieser Film aber, da hat Christopher Doyle die Kamera gemacht. Christopher Doyle, der Stammkameramann von Wong Kar-wai und einer der wichtigsten asiatischen Kameraleute, obwohl er Australier ist, aber immer für Chinesen und andere Asiaten, aber vor allem für Hongkong-Chinesen gearbeitet. Der hat diesen Film maßgeblich geprägt, so dass man fast von einer Co-Regie durch ihn sprechen kann. Und ich habe diesen Film immer so ein bisschen als einen Chris Doyle-Film gesehen. Und ich hatte Chris Doyle kurz davor kennengelernt bei den Dreharbeiten für 2046 von Wong Kar-wai in Hongkong. Und war deswegen wahrscheinlich, habe mich an diesem Film besonders nah dran gefühlt und mich sehr stark an den erinnert. Ja, das sind so Erinnerungen. Immerhin wird ja das Filmfestival, die Mostra di Cinema, hier in Venedig, die feiert ihren 80. Geburtstag, in dem Sinn, dass sie zum 80. Mal stattfindet. Also eigentlich muss man sagen, das 80. Jubiläum. Denn Geburtstag wäre genau genommen der 91. Denn die allererste Mostra di Cinema fand im Jahr 1932 schon statt, also eben vor 91 Jahren. Es ist aber nur ihre 80. Ausgabe, weil sie insgesamt 11-mal pausieren musste. Das waren erstens ein paar Ausgaben, ich glaube 4 im Zweiten Weltkrieg. Und dann eben ein paar Jahre, das müssten dann 7 sein, in den 70er Jahren, wo sie ausgesetzt wurde. Es gibt dann, glaube ich, auch noch vielleicht auch noch mal Ausgaben, die nicht jedes Jahr stattfinden, aber ich weiß es nicht genau. Man kann das nachschauen, es ist auch nicht so wichtig. Es gibt uns nur ungefähr so eine Ahnung von der Geschichte dieses Filmfestivals. Also die Geschichten, was vor 20 Jahren war und was es da für Reihen gab im Contro Corriente und Moritz de Hadeln als Leiter, das ist so eine Nebengeschichte. Ich versuche mal drüber nachzudenken, ob es noch ein paar andere gibt in den nunmehr ja auch schon über 20 Jahren, die ich hier nach Venedig komme. Sofia Coppola. Sofia Coppola hat einen Film gemacht, der Priscilla heißt. Und offen gesagt, ich lese vor in einem Film sowieso nie, worum es geht. Das, was ich lese, ist der Filmtitel. Und dann lese ich im Katalog oder Programmheft vielleicht dann nochmal, wer das gemacht hat. Oder wenn ich die Filmemacher nicht kenne, woher denn dieser Film kommt. Das finde ich immer eine ganz gute Information, weil es einfach Länder gibt, die mich interessieren und andere Länder, die mich nicht so interessieren. Ich habe also nicht nachgelesen, worum Priscilla geht und habe wenigstens ein paar Momente gebraucht, um das herauszufinden. Es geht nämlich, das ist nämlich die Geschichte von Priscilla Presley, der Frau, die Elvis Presley geheiratet hat oder die von ihm geheiratet wurde. Und die hat ihre Memoiren geschrieben und diese Memoiren mit dem schönen Titel Elvis and I, Elvis und ich, bilden die Grundlage von diesem Film, zumindest sowas wie eine Materialiensammlung. Und man muss allerdings sagen, wenn man weiß das schon ziemlich früh, worum es geht. Eigentlich schon in der ersten Szene fällt der Name Elvis Presley, weil da sieht man, wie ein Mädchen, was offenbar einerseits ziemlich jung ist, 14 stellt sich dann heraus, an der Highschool, die aber gleichzeitig offenbar auch nicht dumm ist, nicht naiv ist und sofort so ein bisschen skeptisch und cool antwortet, als sie angesprochen wird in einer Bar, witzigerweise in Deutschland, genau gesagt in Hessen, in Bad Nauheim, wo Elvis Presley stationiert war und wo eben die Eltern von dieser Priscilla Beaulieu, wie ihr Mädchenname ist, auch stationiert war. Die wird angesprochen von einem anderen Mann. Der stellt sich dann heraus, dass er für Elvis Presley, dass er mit ihm befreundet ist und dass er, warum eigentlich, wird in diesem Film nie gesagt, diese Priscilla anspricht, ob sie denn Lust hat, am kommenden Freitag mit auf eine Party zu kommen. Da würde seine Frau und er, die würden sie mitnehmen und das sei eine Party bei Elvis Presley. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Jedenfalls, als ich diese Szene gesehen habe, wie gesagt, das ist die erste Szene des Films und dieses Gespräch wiederholt sich dann in Variationen noch ein, zwei Mal. Und da ging es gar nicht anders, als dass ich dann auch an diese Debatte der letzten Monate gedacht habe um die Band Rammstein und vor allem um das Stichwort Row Zero. Weil ein bisschen hat das natürlich so gewirkt. Im ersten Moment denkt man, dass hier ein ziemlich junges, minderjähriges Mädchen gewissermaßen mit dem Ruhm des Namens eines Popstars, Elvis Presley, genau gesagt eines Rockstars, gecastet wird, wenn man das so nennen möchte, um bei Partys mindestens mal für einen jungen, hübschen Hintergrund zu sorgen und vielleicht bestimmte auch Dienstleistungen, möglicherweise sexuelle, zu erbringen. Das ist allerdings vollkommen falsch, jedenfalls an der Oberfläche. Das passierte nämlich wirklich nicht. Was hier eigentlich tatsächlich passiert, ist, dass diese Priscilla Presley auf eine Party kommt von lauter Erwachsenen. Sie ist da die Einzige, die so jung ist wie sie selbst. Es gibt keineswegs ein ganzes Dutzend von Groupies Und es geht auch überhaupt nicht um Sex, sondern es geht, wie man sich so die 50er Jahre vorstellt, ist beim ersten Mal das Händchenhalten das Allergrößte, was passiert. Es gibt noch nicht mal einen Kuss. Aber dieser Elvis interessiert sich offenbar für Priscilla. Warum, weiß man eigentlich nicht wirklich, aber es ist so, wo die Liebe hinfällt. Er will sie mehr kennenlernen, er will sie wieder treffen und so entwickelt sich dann eine Geschichte, die ziemlich schnell dazu führt, dass sie hier dieses junge Mädchen mit einem weitaus älteren Mann, der außerdem noch ein weltberühmter Rockstar ist, zusammen ist, dass die sich als Paar sehen, wenn auch auf Distanz und eine Distanzbeziehung leben, denn das ist deswegen auf Distanz, weil Elvis ja in der Armee ist und dann relativ bald auch aus Bad Nauheim wieder zurückbeordert wird und dann irgendwann noch seine Karriere in Amerika fortsetzt. Gleichzeitig Priscilla, das 14-jährige Mädchen, ja weiterlebt mit ihrer Familie in Bad Nauheim. Und dann entwickelt sich das so, dass sie dann irgendwann nach Amerika zieht, nach 2 Jahren, und auch nach Graceland zieht, wo die Familie von Elvis wohnt, wo auch ganz viele Angestellte wohnen. Das ist eigentlich so das Hauptquartier eines Unternehmens namens Elvis Presley. Und die Distanzbeziehung, die bleibt, war keusch auf Distanz, aber auch wenn sie zusammenziehen, bleibt sowohl das Keusche, die Unschuld, als auch also die sexuelle Unschuld, als auch die grundsätzliche Distanz zwischen den beiden weiter bestehen. Und Priscilla ist ziemlich einsam. Und wüsste man es nicht besser, das ist auch wichtig für diesen Film, wie er inszeniert ist, wüsste man es nicht besser und wüsste man nicht, dass sich Coppolas Film sehr eng an diese Autobiografie von Priscilla Presley hält und anlehnt, dann wäre das genau genommen auch nicht weiter schlimm. Es würde nämlich überhaupt nichts verändern. Denn Priscilla ist vor allem ein typischer Coppola-Film. Also keine brave Illustration von Fakten, sondern eine Meditation. Sehr klug, sehr empathisch. Eine Meditation über die universale Einsamkeit junger Mädchen. Und das Ganze, wie gewohnt auch bei Coppola, in pastellfarbenen Kostümen, die wahnsinnig schick sind, die perfekt aussehen, die oft von noblen Designern sind. Elvis Presley hatte ja Geld. Aus dem Hintergrund kommt wunderbare Popmusik, die auch nur sehr selten von Elvis Presley stammt. Es ist eben auch mehr Popmusik als Rockmusik. Und getragen wird das Ganze überdies auch von dieser sehr, sehr guten, geradezu exzellenten und mir persönlich gar nicht bekannten Hauptdarstellerin. Manche kennen sie, glaube ich, aus Serien und aus einzelnen Auftritten. Sie heißt Kaylee Spaney und sie spielt die Titelrolle. Der Film ist sicher nicht der beste von Sofia Coppola, aber es ist ein guter Sofia Coppola-Film. Wenn man ihre Sachen mag, dann wird man diesen Film auch mögen und sich wohlfühlen. Sich mal ein bisschen langweilen, aber die Hauptfigur langweilt sich auch ein bisschen. Und es geht, wenn man so will, auch um diese Zelebration der Langeweile. Wenn man die Filme von Coppola nicht mag, wird man durch diesen Film, glaube ich, kaum eines Besseren belehrt werden. Dafür ist der Stoff nicht interessant genug. Man könnte so ein bisschen scharf fragen, warum soll einen Priscilla Presley interessieren? Und da kann man eigentlich auch nur antworten, soll sie nicht, muss sie nicht, kann sie aber. Und wenn sie es tut, dann hat man in diesem Film auch einen Einblick, nicht nur in die Befindlichkeiten und das Universale der Existenz junger Mädchen und in die Natur der Liebe, sondern eben auch in das Leben dieses sehr speziellen Menschen Elvis Presley. Denn die andere Seite, die kriegt man zumindest aus ihrem Blick, aus dem Blick der Hauptfigur mit. Die andere Seite ist natürlich die, wie lebt denn dieser Elvis Presley, nicht wie lebt Priscilla. Und wenn der ist oft weg. Wenn er zu Hause ist, ist klar, dass er einerseits irgendwie nicht zufrieden ist. Nicht zufrieden ist mit den Songs, die er singen soll. Er will andere Songs singen mit seinem Image. Er möchte gerne Filme machen, er ist aber auch nicht zufrieden mit den Filmen, so wie er sie gemacht hat, wenn er sie gemacht hat und vor allem auch nicht mit Drehbüchern und Angeboten für zukünftige Filme. Er ist also eigentlich nie zufrieden. Das versucht er zu kompensieren, indem er sich dann mal so einen Guru als Trainer holt, indem er viele Bücher liest. Das führt aber nie besonders weit. Es steigert nur seine Unzufriedenheit. Und was man dann auch immer wieder sieht, das ist, dass dieser Elvis, wenn er dann mit Priscilla zusammen ist, dass er auf dem Bett liegt und mit ihr zusammen Fernsehen guckt, während er sich einen Hamburger bestellt mit Pommes und eine Coca-Cola dazu trinkt und natürlich Medikamente zu sich nimmt. Denn dieser Medikamentengebrauch, wahrscheinlich Missbrauch, das wird alles nie explizit erzählt, man kann es sich nur vorstellen, wenn man mitkriegt, der nimmt immer mehr, gibt auch mal Priscilla was, die ist dann zugedröhnt 2 Tage lang im Dauerschlaf. Solche Dinge sieht man in dem Film, ohne dass das je dramatisiert wird. Es wird einfach nüchtern geschildert, wie es bei Coppola üblich ist. Und als es dann, wenn es nüchtern geschildert ist, dann kommt man zum nächsten. Aber man bekommt dadurch schon ein bisschen was mit von diesem Leben und auch von dem Entgleisen des Lebens des Elvis Presley. Und dazu kommt der andere Punkt, nämlich die Tatsache, dass der Elvis dann auch, wenn er nicht auf dem Bett liegt und Fernsehen guckt mit seiner Frau, wenn er nicht die Bücher liest, mit denen er sich irgendwie ein bisschen von seinem Elvis-Sein emanzipieren will, dass der dann ganz viel Zeit zubringt mit Freunden. Man kann nicht genau weiß, wer das ist. Das sind einfach irgendwelche jungen Männer, die mit ihm immer dabei sind. Es ist eigentlich immer irgendjemand anders da. Man hat nie Ruhe. Es ist so ein Dauertrubel. Und man macht dann irgendwelche Witze, über deren Qualität man streiten kann. Man sieht dann auch mal fern, man hört dann auch mal Musik gemeinsam. Aber es ist immer so eine Boygroup um ihn herum, die nicht nur die Priscilla, sondern die auch uns Zuschauer sehr schnell nerven können. Es ist immer so eine grundsätzliche Unruhe. Und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist für diesen Menschen, der 20, 30 Jahre seines Lebens keinen Tag Ruhe gehabt hat. Ab und zu dann natürlich noch irgendwelche Geliebte. Das kriegt man eher indirekt über die Schlagzeilen mit. Und Elvis selbst leugnet das alles, aber es glaubt ihm keiner. Allemal nicht seine Frau. Ja, das ist der Film, der eben nicht Elvis heißt, sondern Priscilla von Sofia Coppola. Der zweite Film, über den man unbedingt reden muss, der ist auch heute gelaufen. Das ist nämlich der Film von David Fincher, der The Killer heißt. Michael Fassbender spielt diesen Auftragskiller. Am Anfang sieht man ihn bei langer Vorbereitung. Er wird so als ein zen-buddhistischer, exakter Planer beschrieben. Ein sehr genauer Mensch, der mit allen Eventualitäten rechnet, der feste Regeln hat, an die er sich hält, wie die vom Plan abzuweichen, keine Empathie zu zeigen und so weiter. Es gibt eine ganze Menge solcher Regeln. Die sind auch ganz nah dran an so einem leicht suspekten Coaching zur Selbstoptimierung. Und sind auch ganz nah dran an so Lebensweisheiten und Ratschlägen, die die Qualität von Kalendersprüchen haben. Die spricht der Hauptfigur aus dem Off zu sich selber. Man sieht dann, wie er einen Politiker erschießen will, mit Gewehr, Zielfernrohr und so weiter. Das geht aber schief, weil in dem Moment, wo er gerade schießen möchte, plötzlich eine andere Person ins Schussfeld gerät und die wird schwer verletzt oder getötet, das erfahren wir gar nicht. Jedenfalls der Anschlag geht schief und ziemlich schnell begreift dann diese Michael Fassbender-Figur, der Auftragkiller, dass er jetzt selber ein Gejagter ist und er hat einen Zufluchtsort in der Dominikanischen Republik. Als er da hinkommt, sind die Jäger schon da, haben seine Freundin schwer misshandelt, eine Bewohnerin der Dominikanischen Republik, Dominikanerin, kann man das sagen? Ich glaube schon. Und die daraufhin beschließt Michael Fassbender, Rache zu üben, die Täter zur Strecke zu bringen, auch um sich selber zu schützen. Und das ist eigentlich dann dieser Film. Das heißt, wir haben einen einsamen Mann, der viele Leute tötet. Dieser einsame Mann ist uns am Anfang nicht besonders sympathisch, weil er ein Killer ist, weil er es offensichtlich mit der Erde tut, weil er in der Welt ziemlich viel rumzumäkeln hat. also ein Besserwisser ist und ein Control-Freak. Alles Eigenschaften, die man nicht besonders mag. Und aus diesem Grund ist so ein bisschen die Frage, warum soll einen das Schicksal dieser Michael Fassbender-Figur eigentlich überhaupt interessieren? Davon abgesehen ist das auch ein Film, der sich nicht besonders gut entwickelt scheint mir, der sehr trocken, kühl, einfach nur diese Geschichte abarbeitet, wo ein nicht besonders sympathischer Mensch sich rächen will für etwas, was an ihm begangen wurde, was auch nicht sehr nett war, und dann viele Leute umbringt. Und am Schluss, als er das gemacht hat und sein letztes Mordopfer verschont, aber durchaus aus einer klugen Berechnung, die er überhaupt alles immer sehr, sehr klug berechnet, trotzdem gehen da manchmal Sachen schief. Als er das dann aber gemacht hat, dann ist der Film zu Ende. Und dann sitzt Michael Fassbender plötzlich wieder im letzten Bild in der Dominikanischen Republik am Strand mit seiner inzwischen genesenen Freundin und schlürft irgendeinen Drink mit Blick aufs Meer. Das ist alles insgesamt natürlich viel zu wenig. Es ist sowieso nicht besonders interessant. Es ist aber, finde ich, eine banale Peinlichkeit für David Fincher, der sowas alles viel, viel besser kann. Natürlich ist der Film virtuos inszeniert. Er ist nur innerlich hohl und leer und macht überhaupt keinen Sinn und ist deswegen nicht besonders interessant. Und das ärgert mich bei Fincher, weil er es einfach viel besser kann, weil er mindestens immer es geschafft hat, irgendwelche nicht banalen Verfilmungen zu machen, sondern virtuose Stilübungen. Wenn man an einen Film wie Fight Club denkt oder Panic Room, die auch um eine einzige Idee gekreist sind, seinerseits oder nicht auch, sondern die um eine einzige Idee gekreist sind, die aber dann der Regisseur in 1000 Varianten variiert hatte. Das gibt es ja alles nicht, sondern da wird einfach ein Thema ziemlich dröge abgearbeitet. Ja, das ist dieser Film The Killer, und der ist auch deswegen in seinen Schwächen, finde ich, so hervorgetreten am heutigen Tag, weil wir nämlich einen anderen Film gesehen haben, der gewissermaßen ums gleiche Thema kreist. Der hat den Titel The Hitman und ist von Richard Linklater. Allerdings ist dieser Film über einen Auftragskiller auch einfach eine Komödie, eine sehr schrille und auch provozierende Komödie, weil da nämlich gezeigt wird, oder weil da, sagen wir, Scherze gemacht werden über den Mord und weil da auch ein Mord nicht bestraft wird. Die Hauptfigur mordet lange nicht. Das ist nämlich einer, der eigentlich mit der Polizei zusammenarbeitet als Lockvogel für Menschen, die Auftragskiller beauftragen möchten und die zur Strecke bringen, zusammen mit der Polizei. Ansonsten im realen Leben ist er Philosophielehrer, weswegen er auch ziemlich viele Sätze über den Sinn des Lebens und unterschiedliche Varianten seines Treibens parat hat, die er aus dem Off auch an bestimmter Stelle platziert setzt. Es ist dieser Film The Killer von Fincher, wie gesagt, für den Regisseur eine Enttäuschung. Und man kann ihn bald auf Netflix nachschauen. Ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, dafür ein Netflix-Abo abzuschließen. Irgendwann wird man den Film schon zu sehen bekommen, allemal. Aber ist das ein Film, der zwar im Wettbewerb von Venedig läuft, aber meiner Meinung nach für Preise vollkommen uninteressant ist. Selbst für den Hauptdarsteller, den man Fassbender bekommen könnte. Das Einzige, was interessant war, war, wie er eben die negative Kontrastfolge zu dem Film von Linklater bildet, der ziemlich gut ist, der vor allem sehr, sehr unterhaltsam ist, lustig ist, der auch nicht doof ist in seiner Behandlung des Themas, der natürlich Sachen macht, die zum klassischen Kino gehören und gleichzeitig heute oft als inkorrekt oder nicht mehr zeitgemäß empfunden werden, nämlich, wie gesagt, so Scherze über das Töten von Menschen. Und die Hauptfiguren werden nicht bestraft für solche bösen Handlungen. Schlimm, schlimm, schlimm. Damit müssen sich dann in den verschiedenen Ländern muss sich dann jeweils das Publikum auseinandersetzen, ob es das akzeptiert, ob es dann noch irgendwelche Nachjustierungen möchte oder Hinweise, vorher, nachher, Triggerwarnungen, was auch immer. Ich hoffe, dass das in Deutschland nicht der Fall sein muss. Insofern war dieser Film eine ganz klare Enttäuschung. Ohne dass es ein total schlechter Film war. Aber ein Film, den man auch sofort wieder vergessen hat, 5 Minuten nachdem man das Kino verlassen hat. Ganz das Gegenteil ist schließlich La Bête, das Biest von Bertrand Bonello, dem Franzosen. Das ist ein Film von bestechender Schönheit und von großartiger Intelligenz. Großartig spielt auch Léa Seydoux in der Hauptrolle. Sie ist fast in jedem Film zu sehen. Und man kann nicht sagen, dass sie eine bestimmte Frau spielt, sondern sie spielt eine Frau im Jahr 2044, die dann in verschiedenen Varianten in früheren Zeiten auftaucht. Also so im späten Fernes Siècle, so sagen wir mal 1910 ungefähr. Dann aber auch im Jahr 2022 oder 23 und dann wieder 2025. Ansonsten gibt es in der Welt, in der sie selber lebt, im Jahr 2044 auch so Räume, die dann Themendiskos sind. Die heißen mal 1972 und mal heißen sie 1980 und sowas. Da läuft dann Musik aus dem jeweiligen Jahr und möglicherweise herrscht da ein bisschen das Lebensgefühl des jeweiligen Jahres. Der Film, ja, wie soll man das beschreiben? Also es ist schon ein Film, der beschreibt, dass die Figur in diesen verschiedenen Zeiten lebt. Es wird ermöglicht durch Hypnose und möglicherweise auch durch so etwas wie Zeitreisen. Aber wahrscheinlich lebt sie nur imaginär in diesen früheren Zeiten. Und was der Regisseur Bonello damit eigentlich will, das ist, dass er in der Erzählweise auf den Spuren von David Lynch agiert, aber sicherlich die sich hochintelligent mokieren möchte über digitale Medien und über künstliche Intelligenz. Und dass er auch ein bisschen danach fragt, wie lebt man eigentlich? Was bleibt eigentlich übrig von einem? Erst recht, wenn man Roboter nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Oder wenn wir Menschen uns selber immer mehr unseren Verhaltensweisen den Robotern annähern, auch unterstützt von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Das sind die Themen dieses Films und die bewältigt Bonello in einem total aufregenden, spannenden Film, bei dem es auch ganz eindeutig um ungewöhnliche Kinobilder geht, bei dem es darum geht, Satire mit Intelligenz zu verbinden. Und was man sowieso erkennen kann, ist, dass es bei diesen Filmfestspielen von Venedig einige richtig intelligente Filme gibt. Insofern kann ich sagen, haben wir hier einen guten und vollen Tag gehabt, wo man eben diese 4 Filme heute sehen konnte. Ich glaube, dass am Ende Bonello sehr gut einen Preis kriegen könnte, am ehesten wahrscheinlich Léa Seydoux für die Hauptrolle. Ich kann mir eigentlich für die anderen genannten Filme keine Preise vorstellen. Aber natürlich habe ich bei sowas auch nicht immer recht. So, das war jetzt der für unsere Verhältnisse ziemlich kurze, nämlich nur 33 Minuten lange Podcast von heute, von den Filmfestspielen von Venedig. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, uns weiterhört, uns treu bleibt. Über manche Filme werden wir noch ein bisschen länger sprechen, aber auch einfach was schreiben. Das wird aber erst in der zweiten Hälfte des Festivals geschehen, die morgen beginnt. Also Texte gibt es, ich weiß nicht, ob am Mittwoch früh, aber spätestens am Donnerstag früh gibt es auch wieder Texte auf Arteschock aus Venedig auch und nicht nur einen. Und dann hoffe ich, dass es dann auch interessant ist. Die Preise werden erst am kommenden Samstag verliehen. Und bis dahin sehen wir noch eine ganze Menge Filme und haben sicherlich auch noch kluge Gedanken zu den Filmen. Ansonsten würde ich sagen, geht ins Kino und bis bald, lest und hört uns weiter zu. Vielen Dank, tschüss.